50% der Deutschen glauben nicht an Ergebnisse von Meinungsumfragen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Meinungsumfrage eines renommierten Meinungsumfrageinstituts in Deutschland. Die Welt ist ein bisschen verrückt. Das merkt man auch an solchen Zitaten aus den Tagesthemen. Die Welt ist ein bisschen verrückt. Ich weiß nicht, ob es dir auch so gegangen ist, dass du bei den politischen Entwicklungen der letzten Monate erschrocken bist über den Brexit, über die Wahl von Donald Trump, über die Situation in Syrien, über Erdogan und seine Machtausweitung. Und ob es dir auch so geht wie mir, dass ich manchmal erschrocken bin über das, was wir Menschen so tun mit dieser Welt und mit anderen Menschen und wie wir unterwegs sind. Und ohne jetzt zu kommentieren, welche politischen Richtungen vielleicht die richtigen oder die falschen sind, hat mich sehr verwundert in dieser Zeit, dass die Meinungsforscher ziemlich daneben lagen in ihren Ankündigungen. Und das, wo ich doch immer gedacht hätte, so die Leute, die so Wahlprognosen und sowas erstellen, dass die das irgendwie wissen. Das hat auch vorher immer so ausgesehen, als wüssten die das im Prinzip im Voraus, welches Ergebnis dabei rauskommt. Gott spricht im Buch Jesaja in eine solche Situation hinein. Er spricht in eine Situation hinein, in der Menschen verunsichert sind über historische Ereignisse. Und wo sie sich selber als Volk Gottes in der Minderheit fühlen mit ihren Überzeugungen. Und wo sie sich so an den Rand der Weltgeschichte gedrängt fühlen und denken, was läuft hier eigentlich rund um unseren Globus ab? Und in diese Situation hinein spricht Gott und er stellt sich vor, er sagt, wie er sich selber verstanden haben will. Und er gibt eine Vorhersage für die Zukunft. Und er beschreibt, woran wir erkennen können, dass wir es mit dem allmächtigen Gott zu tun haben. Und ich wünsche mir, dass das in unsere Situation heute Morgen reinspricht, dieses Wort aus dem Jesaja-Buch. Und wir haben das hier vorne jetzt. Und das Ganze fängt an wie ein Fernsehduell. Gott fordert die Götter und Götzen unserer Zeit zur Konfrontation. Dazu, dass sie zeigen, was sie in dieser Welt vollbringen und was Gott vollbringt. Und dann stellt er sich vor, wie er handelt. Und das wollen wir uns zusammen anschauen. Und hier vorne, Sie können das auch, ihr könnt das mitlesen. Der Herr sagt, hört mir zu, lasst mich reden, ihr Völker, bis hin zu den Enden der Erde. Nehmt eure ganze Kraft zusammen. Die Götter sollen vortreten und mir antworten. Ich habe einen Rechtsstreit mit ihnen. Wir wollen ihn vor euch austragen. Wer war es, der den Mann aus dem Osten auftreten ließ? Ihn, der überall siegt, wo er hinkommt. Er unterwirft sich die Völker und entthront ihre Könige. Mit seinen Heeren treibt er sie vor sich her, wie der Wind den Staub oder die Spreu. Wer war es, der dies in Gang gesetzt hat? Der, der von Anfang an die Menschen ins Dasein ruft und die Geschicke der Völker lenkt. Ich war es, der Herr, ich bin der Erste und bis zuletzt bin ich der Herr der Geschichte. Das heißt, Gott stellt sich vor als einer, der in der Geschichte handelt. Und ich glaube, dass wir Gott nicht so verstehen müssen, dass er alles, jeden Despoten, der aufsteht in der Weltgeschichte, dass es damit bedeutet, dass er von Gott sozusagen berufen ist oder dass Gott ihn gut findet. Das hat damit nun mal nichts zu tun. Aber es hat etwas damit zu tun, dass Gott sagt, alles, was in dieser Welt passiert, historische Ereignisse, müssen über Gottes Schreibtisch. Und darum stellt sich Gott hier vor als der, der das erste und das letzte Wort spricht. der auch das Wort darüber spricht, wann Mächtige wieder abtreten müssen und wann sie fallen. Und dann gehen wir weiter. Die Bewohner der fernsten Länder sahen, was da geschah und zitterten vor Angst. Sie machten sich auf und kamen zusammen. Sie helfen einander und sprechen sich gegenseitig Mut zu. Sie machen ihr Götterbild fertig. Der Gießer glättet es mit dem Hammer. Dann sagt er zum Goldschmied, nur zu. Der Goldschmied hämmert den Belag auf und sagt, das hält. Und zuletzt befestigt einer das Standbild mit Nägeln auf dem Podest, damit es nicht wackelt. Was bezeichnet Gott hier in seiner Rede als Götzen? Ich verstehe ihn so, dass er hier als Götzen bezeichnet, dass die Menschen sich auf ihr eigenes Mut zu sprechen verlassen. Dass sie sich darauf verlassen, was sie vernünftig, rational tun können, was sie sich gegenseitig als Menschen geben können. Und ich glaube tatsächlich, dass das einer der großen Götter, der großen Götzen unserer Zeit ist, dass wir unserer Vernunft und unserem Vertrauen in eine vernünftige Entwicklung der Menschheit mehr Vertrauen schenken als Gott. Dass wir glauben, es wird schon alles gut. Die Menschen, letztlich wollen wir doch alle das Gute. Wir sind doch letztlich nette Menschen. Und wenn jeder das Gute will, irgendwann kommen wir doch wieder zusammen, verstehen uns alle, vertragen uns. Und darum verstört uns das auch und schockt uns zutiefst, dass es Menschen gibt, intelligente Menschen, die den Tod von anderen Menschen fordern, weil ihnen deren Politik nicht gefällt. Oder weil ihnen ihre Religion nicht gefällt. Wie weit sind wir gekommen mit unserer Vorstellung, mit unserem Götzen Vernunft, dass alle Menschen doch einfach nur säkularisiert werden müssen, aufgeklärtes Denken erreichen müssen und dann wird das Ganze gut zu leben sein. Und dann bin ich, wenn ich mir diesen Götzen anschaue, dann habe ich das Gefühl, das ist so wie ein Standbild, das wackelt und man versucht dann sozusagen noch so irgendwie Unterlegscheiben zu machen, um das zu begreifen, warum unsere Gesellschaft, obwohl wir doch alle aufgeklärt und nett und freundlich sind, warum unsere Welt an vielen Stellen so katastrophal aus den Fugen gerät, dass Boni gezahlt werden, wo man erwartet, das wird etwas, was man bekommt, wenn man gute Leistung gebracht hat und nicht katastrophale. Da sind wir irritiert darüber, denken wir, die Vernunft müsste uns doch sagen, Reichtum ist gegeben, um den zu verteilen und um anderen Menschen damit zu dienen. Und wir merken, dass eine kleine Schicht reicher wird und wir wundern uns, dass die Menschen in Entwicklungsländern nicht weiter fröhlich ihre Hirse anbauen, sondern in unsere Länder kommen, um von diesem Reichtum zu partizipieren. Wie weit sind wir gekommen mit unserer Vernunft, mit unserem Denken, dass alles gut wird, weil wir Menschen das irgendwie im Griff haben? Ein Götzenbild. Der Herr sagt, Israel, du Volk Jakobs, das ich erwählt habe, damit es mir dient, du Nachkommenschaft meines Freundes Abraham. Du weißt, aus dem fernsten Winkel der Erde habe ich dich gerufen und herbeigeholt. Ich habe zu dir gesagt, du stehst in meinem Dienst. Ich habe dich erwählt und ich habe dich auch jetzt nicht verstoßen. Fürchte dich nicht, ich stehe dir bei. Hab keine Angst, ich bin dein Gott. Ich mache dich stark. Ich helfe dir, ich schütze dich mit meiner siegreichen Hand. Für mich ist das so, als würde Gott jetzt so sein Smartphone rausholen und seine Freunde zeigen. Und sagen, schaut mal, mein Freund Abraham, Jakob, das sind zwar komische Typen. Aber wisst ihr, wenn ihr mich als Gott verstehen wollt, dann müsst ihr verstehen, dass ich Menschen erwähle aus freien Stücken, dass ich ihnen meine Liebe, meine Wertschätzung schenke und nicht wieder entziehe. Und ihr müsst verstehen, dass ich Gott der Geschichte bin, aber nicht als ein Weltenlenker, der wie Marionetten balanciert, sondern dass ich mich verstehe als ein Gott, der in Beziehung steht. Und ich habe euch das in die Geschichte hinein mit dem Volk Israel hineingemalt, in die Geschichte bis heute. Ich habe ein Volk ausgewählt, dessen Hauptkriterium bei der Auswahl war, dass es nicht bedeutend war, dass es keine starke Nation war. Und ich habe mich entschlossen, an diesem Volk zu zeigen, wie ich als Gott in dieser Welt unterwegs bin. Ich möchte, dass ihr es greifen könnt sozusagen, historisch belegbar zeigen könnt und begreifen könnt, dass Gott ein Gott der Geschichte ist, der Geschichte macht und der sich damit auch angreifbar macht. Der aber darin zeigt, ich handle in der Geschichte und ich handle an einem Volk, das aus eigener Kraft nicht überleben kann und das oft an den Rand gedrängt wurde und das trotzdem überlebt hat, weil Gott es so wollte. Und wir gehen weiter. Stellt euch auf zum Prozess, so sagt Gott das jetzt zu den Göttern und Götzen. Bringt eure Beweise vor. Lasst uns hören, was ihr vollbracht habt. Erzählt es uns, wir lassen uns gerne belehren. Oder sagt uns voraus, was ihr in Zukunft vollbringen wollt, ihr Götzen. Dann werden wir euch glauben, wenn es eintrifft. Ich allein, ich habe das den Leuten von Jerusalem angekündigt und der Zionsstadt den Freudenboten mit dieser Nachricht geschickt. Ich sehe mich um, da sind die Götter alle verschwunden. Und aus dem Kreis der Völker nimmt sie keiner in Schutz. Niemand antwortet auf meine Fragen. Sie sind alle nichts, die Götter, sie haben nichts vorzuweisen. Und ihre Bilder haben schon gar nichts zu bedeuten. Das heißt, Gott fragt, was schaut euch an, was aus dem wird, was ich tue? Und vergleicht das mit dem, mit den Götzen, mit den Göttern oder selbsternannten Gottheiten und schaut, was sie in dieser Welt erschaffen haben und schaut danach, ob sie ihre Versprechen halten, ob sie Vorhersagen geben in die Zukunft hinein und dies trifft ein. Messt mich daran, ob ich geschichtlich handle oder nicht. Messt mich daran, ob ich, weil ich lebendiger Gott bin, in der Lage bin, etwas anzukündigen und es dann eintreffen zu lassen in der Zukunft. Messt mich daran, um Vertrauen zu gewinnen. Ich allein habe es den Leuten von Jerusalem angekündigt. Und nun hat Gott eine Straße, eine Allee eingerichtet mit diesen Worten, um jetzt zu seiner Zukunftsvorhersage zu kommen, die ihm am Herzen liegt. Und zu der kommen wir jetzt. Der Herr hat gesagt, hier ist mein Bevollmächtigter, hinter dem ich stehe. Ihn habe ich erwählt. Ihm gilt meine Liebe, ihm gebe ich meinen Geist. Er wird die Völker regieren und ihnen das Recht bringen. Er schreit keine Befehle und lässt keine Verordnungen auf der Straße ausrufen. Das geknickte Schilfrohr zerbricht er nicht. Den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Er bringt dem geschlagenen Volk das Recht, damit Gottes Treue ans Licht kommt. Er selbst zerbricht nicht und wird nicht ausgelöscht. Er führt meinen Auftrag aus und richtet unter den Völkern meine Rechtsordnung auf. Noch an den fernsten Küsten warten sie auf seine Weisung. Eine Vorhersage Gottes. Im Buch Jesaja. 800 Jahre bevor sie eintrifft, gesprochen. 800 Jahre später sind Menschen mit Jesus unterwegs. Einer von ihnen heißt Levi. Und als er eine Situation beobachtet, in der Jesus sich zurückzieht, weil Feinde ihn bedrohen, sich zurückzieht in die Stille, zurückzieht von den Marktplätzen, und die Leute zu ihm kommen und er ihnen dient, die ihn dann finden und sie heilt. Da schreibt Matthäus in Matthäus 12, diese Stelle erfüllt sich in Jesus Christus. Und er hat da vielleicht besonders an den einen Vers gedacht, der hier drin steht. Der wird jetzt, glaube ich, gelb markiert, wenn du die nächste Folie bitte zeigst. Er schreit keine Befehle, lässt keine Verordnung auf der Straße ausrufen. Matthäus entdeckt, hier stellt sich Jesus oder hier zeigt sich Jesus als der, der in Jesaja-Buch angekündigt wird. Als einer, der ganz anders handelt, als wir das erwarten. Gott zeigt sich anders, als wir das denken. Auch in der Geschichte, in Jesus Christus. Er zeigt sich nicht als jemand, der dominieren will, sondern als Gentleman. Er zeigt sich als jemand, der hineinkommt, sich erniedrigt, der dienend hineinkommt und ermutigend. Er schreit keine Befehle. Er versucht nicht, Macht auszuüben und Menschen zu manipulieren. So zeigt sich Gott. Und dann gehen wir hier weiter in den Vers 3. Das geknickte Schilfrohr zerbricht er nicht, den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Er ist ein Ermutiger, ein Heiler, der kommt. Dieses Bild spricht mich immer sehr an, dieses geknickte Schilfrohr und den glimmenden Docht. Ich habe diesen Vers sozusagen schon empfangen für Menschen, dass Gott das sozusagen für Menschen sehr spezifisch, sehr speziell ihnen zugesagt hat. Und das hat mich sehr berührt, weil das bis heute so ist, dass Gott ein Freund der Schwachen, der Entrechteten, der Geknickten und der Glimmenden ist. So wie er das auch bei seinem Volk eine Schwäche dafür hatte, für Menschen, die ihn brauchen, die ihn suchen und die sich von ihm dienen lassen wollen. So zeigt sich das auch in Jesus Christus, auch im Neuen Testament. In dem Matthäus-Evangelium wird an dieser Stelle davon berichtet, wie Jesus alle heilt, die zu ihm kommen. Und das verstehe ich gar nicht mal so sehr jetzt als Gesundheitsversprechen für alle Christen. Das verstehe ich als Jesus dient diesen ganzen Menschen in diesem Sinne, wie es hier steht, diesen ganzen Menschen, die zu ihm kommen. Ihnen dient er, ihnen, sie richtet er auf, sie ermutigt er, sie stärkt er. Und dann gehen wir noch eins weiter. Hier wird von der Rechtsordnung gesprochen, die Gott aufrichtet. Und diese Rechtsordnung, das merken wir durch dieses Kapitel Gottes Absicht war nicht, und das haben die Leute haben sich sehr schwer getan, das zu verstehen. Aber Gottes Absicht war es nicht, eine Regierungsmacht aufzubauen, politische Macht zu haben und Menschen sozusagen eine Verordnung zu geben, wie sie zu leben haben, sondern Gottes Absicht war es, sein Recht aufzurichten, selber Menschen Gerechtigkeit zuzusprechen, ihnen zu sagen, eure Schuld ist vergeben. Ich trage sie für euch. Das ist das Recht, das ist die Rechtsordnung, die Christus aufgerichtet hat in dieser Welt und ist der größte Schatz, den wir als Gemeinde zu verwalten haben. Der größte Schatz, den wir zu verwalten haben als Gemeinde, ist, dass Jesus Christus den, der ihn sucht und der mit ihm leben möchte, freispricht von jeglicher Schuld. Und ihm ein unwiderrufliches Leben schenkt. Das ist der Reichtum der Gemeinde, den wir in Jesu Auftrag verkünden. Und hier, ihr könnt vielleicht sagen, wenn Gott sagt, messt mich an Vorhersagen, dann könnt ihr vielleicht sagen, ja, es gibt auch noch viele andere Leute, die auch Vorhersagen machen. Mohammed hat irgendwas vorhergesagt, Buddha hat irgendwas vorhergesagt, Metrologen sagen irgendwas vorher, Meinungsforscher sagen irgendwas vorher. Abgesehen von der Präzision der Zusagen, die wir im Alten Testament finden und der Nachprüfbarkeit dieser Ereignisse rund um Jesus, dass sich die Vorhersagen erfüllen, ist mir ganz wichtig zu zeigen, dass Gott eine Vorhersage immer auch mit seinem ganz eigenen Tun verbindet. Er selbst zerbricht nicht und wird nicht ausgelöscht, so wird das hier formuliert. Er identifiziert sich vollständig mit seinen Geschöpfen. Das, was über seine Geschöpfe gesagt wird, das geknickte Schilfrohr zerbricht er nicht, den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Er stellt sich da selber mit hinein. Das ist das Besondere an der Verheißung, an den Versprechen Gottes. Dass er nicht nur wie Buddha über irgendwelche sozialen Entwicklungen in der Zukunft philosophiert und nicht wie Mohammed ausschließlich über irgendwelche kriegerischen Eroberungen in der Zukunft spricht. Sondern wenn Gott Verheißungen ausspricht für die Zukunft, dann hat es damit zu tun, dass er sich als Gott identifiziert mit seinen Geschöpfen und dass er sie in die Freiheit hineinführen will, in die Freiheit der Kinder Gottes. Das ist das Recht, was er ihnen bringen will. Er will uns also nicht nur einen Wetterbericht für die Zukunft geben und eine irgendwie so eine Zukunftsschau, sondern er möchte sich selber vollständig mit uns identifizieren, um uns das Recht zu geben, Kinder Gottes zu werden. Das ist sein Auftrag, 800 Jahre vor Jesu Kommen angekündigt. Und so wünsche ich dir, dass du dein Herz nicht auf vernünftige Entwicklungen hängst und das als deinen Götzen hast, sondern dass du dein Herz und dein Vertrauen auf den Gott richtest, der Geschichte schreibt und der vor allen Dingen Geschichte persönlich schreibt, mit seinem persönlichen Leben und Einsatz bezahlt und an deinem persönlichen Leben teilhaben will und dich begleiten will. Amen.